Ich war im letzten Jahr zum ersten Mal länger als einen Tag im Krankenhaus. Ja, das mag manchen überraschen. Gute Gene vielleicht, ich weiß nicht genau. Ich kenne das Krankenhaus aus der anderen Perspektive, als Besucher oder auch als, ich habe mal ein Praktikum im Krankenhaus gemacht. Aber so hilfesuchend im Bett liegen, mit Schmerzen und mit der inneren Unsicherheit, ah, was wird da aus mir, zum ersten Mal in diesem Jahr. Und dann passierte Folgendes. Es klopfte an der Tür. Ein Mann im weißen Kittel trat ein und er hatte zweierlei für mich. Das eine Botschaft. Alles wird gut. Halb so schlimm, ich kann das operieren. Und das andere eine Schmerztablette. Und die Kombination aus beidem, ich kann euch sagen, was ich gedacht habe und gefühlt habe, dich schickt der Himmel. Vielleicht war es auch so, er war weiß gekleidet, kann man ja so auf jeden Fall annehmen, ne? Dich schickt der Himmel. Wir setzen heute diese kleine Predigtreihe fort zum Thema Dich schickt der Himmel. Und wir denken nach darüber, wie kann das gehen? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann das wahr werden? Und heute also das Thema Amen und Los. Und dieses Amen, wir haben es schon so ein bisschen vorgewärmt, das ist wirklich spannend, was man in diesem Wort entdecken kann. Amen gilt als Abschluss des Gebetes. Und zwar nicht nur für Christen, sondern genauso für Muslime und Juden. In allen monotheistischen Religionen ist die einfachste Form des Gebetes so: Lieber Gott, bitte schenke mir dies und das. Amen. Und es spricht nichts dagegen, es ganz genau so zu machen. Das ist die Struktur eines schlichten Gebetes. Und Amen, ich habe es eben erklärt, heißt so viel wie so sei es. Man bekräftigt das Gebet damit. Wenn hier im Gottesdienst einer betet und die anderen sagen Amen, dann stellen sie sich sozusagen dahinter und es wird ein gemeinsames Gebet. Amen ist aber auch noch mehr. Das Verb aman im Hebräischen heißt so viel wie zuverlässig sein, wahrhaftig sein, vertrauenswürdig sein. Amen ist ein Bekenntnis, darauf verlasse ich mich. Daran will ich mich klammern. Das, was wir gehört haben, soll jetzt gültig sein. Ungefähr 30 Mal, ich glaube genau 30 Mal, kommt in diesem Sinne im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, Amen vor. Und jetzt kommt's. Im Neuen Testament, was schätzt ihr, öfter oder weniger oft? Fünfmal so oft, 152 Mal kommt Amen vor. Und das eigentlich Verblüffende, anders als im Alten Testament nicht am Ende, sondern in der Mehrzahl der Nennungen am Anfang. Wir haben es eben auch im Predigtext gehört. Ich weiß nicht, ob ihr so hingehört habt. Der Gebrauch von Amen vor einer Aussage, nicht am Schluss, sondern zu Beginn, den gibt es sonst nicht. Den hat einer erfunden. Muss man, wenn man so die Quellen liest, offenbar denken, das hat einer verändert. Der hat das Amen an eine andere Stelle gesetzt, nämlich an den Anfang einer Aussage. Und in der Mehrheit der neutestamentlichen Erwähnungen von Amen steht das Amen nicht am Ende, sondern am Anfang. Amen, Amen, ich sage euch. Achtung, spitzt die Ohren. Zuverlässig, zuverlässig, das, was ich jetzt sage, Doppelpunkt. Und dann kommt das Eigentliche. Mir scheint, das ist die eigentliche Schönheit dieses Wortes. Und wir können gerne weiter Amen am Schluss eines Gebetes sagen, gut so, und machen uns damit ein Gebet zu eigen. Aber was kommt dann? Was folgt? Jetzt die Hände in den Schoß legen und abwarten, mal gucken, ob Gott was macht, vielleicht auch nicht. Das scheint, wenn ich Jesus richtig verstehe, nicht die angemessene Reaktion zu sein. Wir haben eben zwei Reden von ihm gehört. Oh, es geht gar nicht so ganz leicht euch von den Lippen, habe ich gemerkt, aber auch so, wenn man das so hört. Oh. Ja, und Matthäus sagt uns, ja, was ist jetzt nun mit eurem Verhalten? Mit Amen sagen ist es nicht getan, mit einem Bekenntnis, eure ganzen Amens nützen euch nichts. Und vor allem dem Nächsten nützen eure Amens nichts oder nützen dem die was. Das ist die Qualität für das Amen, ob es richtig ein Amen ist im Sinne Jesu, ob das anderen was nützt. Und darüber denken wir noch ein bisschen nach. Über die Predigt wurde, wir folgen ja da sozusagen dem, was in allen Bundesgemeinden heute gepredigt wird, wurde ein Text gesetzt aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10, und der heißt so: Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Nochmal gegendert. Dient einander, eine jede mit der Gabe, die sie empfangen hat, als die guten Haushalterinnen der mancherlei Gnade Gottes. Wie eine Zusammenfassung dieser langen Texte, die wir gehört haben. Wer den ersten Petrusbrief und die Verse drumherum liest, der muss da eigentlich ein bisschen staunen. Das geht einem auch nicht so ganz leicht runter. Die Situation da ist angespannt. Immer wieder stößt man in diesen Versen auf das Wort Leiden. Die frühen Christinnen und Christen, an die sich der erste Petrusbrief richtet, die leben offenbar nicht unbeschwert. Ihr Alltag ist nicht eitel Sonnenschein, da wird gelitten. Warum? Petrus hat eine Erklärung parat und sagt, das kommt so überraschend nicht mit eurem Leiden, weil ihr habt euer Leben geändert. Ihr habt einen Schlussstrich gezogen. Ihr hattet einen ausschweifenden Lebensstil, habt euch gehen lassen. Ihr wart gesteuert von eurem Verlangen, beschreibt er da so, total zügellos. Und alle hatten sich daran gewöhnt und fanden super so. Und plötzlich habt ihr euch geändert. Ihr habt Christus kennengelernt. Ihr habt in ihm eure Mitte gefunden, eure Orientierung. Und eure Umgebung versteht die Welt nicht mehr. Verzicht, Genügsamkeit, Treue, ihr Spaßbremsen, Miesmacher, Sektierer, so ungefähr in meinen Worten ausgedrückt. Irgendwie müssen die ersten Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus aufgefallen sein, durch ihren Lebensstil. Aufgrund ihres Glaubens verhielten die sich anders. Und ihre Umgebung klatschte keinen Beifall, im Gegenteil, die Christen ernteten Feindseligkeit, Misstrauen und vielleicht noch Schlimmeres. Und Petrus sagt, kein Wunder, ihr bemüht euch besonnen, nüchtern zu leben und dadurch seid ihr dem Hass mancher Leute ausgesetzt. Er sagt, da gibt es Zusammenhänge. So, und in diese Situation spricht hinein der Brief und ermutigt, verzweifelt nicht, habt Hoffnung. Und auf dem Hintergrund dient einander, unterstützt euch gegenseitig, das hilft. Jetzt mal kurz hier eingehakt. Wir leiden. Und ich will euch eine Lösung geben für das Leiden. Was würde ich sagen? Ich würde doch irgendwie sagen, kümmert euch um euch selbst, achtet, dass es euch gut geht, badet schön warm oder so. Weiß ich nicht, was ich für Tipps hätte. Aber das sind doch in einer Stresssituation, da kommt man doch drauf. Was mache ich, dass es mir besser geht? Petrus hat das gar nicht so vor Augen. Er fordert auf, kümmert euch um einander. Wendet den Blick von euch weg zum Nächsten hin. Die Lage ist verzwickt, aber er gibt nicht den Tipp, kümmert euch um euer eigenes Wohlergehen, sondern guckt weg von euch auf den anderen hin. Was braucht die andere? Was braucht der andere? Was habe ich, was dem anderen nützt? Ich finde das spannend, eine ganz andere Perspektive. Soll offenbar helfen im Umgang mit Leiden. Und dabei denkt Petrus zuerst an die Glaubensgeschwister. An die Gemeinde, unterstützt euch, gewährt Gastfreundschaft, ermutigt euch, stachelt euch an zur Hoffnung, erinnert euch an die Grundlage des Glaubens, macht das innerhalb der Gemeinde, dann seid ihr gute Haushalter der Gnade Gottes. Da draußen meint man es nicht gut mit euch, dann, so, und deswegen verschenkt Gnade. War von uns schon mal jemand Haushalter für jemand anderes? Habt ihr schon mal irgendwie Vermögen verwaltet von jemandem oder so? Hat euch jemand den Wohnungsschlüssel gegeben und ihr solltet für Ordnung sorgen? Ich glaube, das kennen viele. Ne? Ich selbst mache jetzt die Finanzen für meinen Vater. Und wer mich kennt, weiß, ich habe es nicht so mit Geld und mit Zahlen. Ausgerechnet ich und Papierkram, Verträge, Daueraufträge, Versicherungen, also ist nicht so genau mein Ding. Aber mein Vater vertraut mir und meine Geschwister auch. Und jemand anders kann es nicht machen, also mache ich es. Und ich kann euch sagen, wenn man mal was vergessen hat, dann kommt eine Mahnung und manchmal auch eine zweite Mahnung, ist halb so schlimm. Aber ich will ein guter Haushalter sein. Ich will mit seinem Geld nicht rumasen, er muss davon leben. Und meine Geschwister sollen auch wissen, ich mache das nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Verantwortung, der ich hoffe, gerecht zu werden. Und genau da setzen auch die Bilder von Jesus an, die wir gehört haben. Haushalter sein. Verwalter sein. Und die Band steht schon da vorne, ihr habt es gesehen, es kommt jetzt ein Lied, das das Thema nochmal zuspitzt, vertieft, das greife ich auf und dann gucken wir auf die beiden Geschichten, die Jesus uns erzählt hat.
Er sagt, du bist dran, fang endlich an, hey, das, was du liest, nun auch zu tun. Wer Bibel liest und sich die Hände reibt, weil sie den Heuchlern was im Stammbuch schreibt, sei vorsichtig, Gott meint dich und mich. Der uns so liebt, dass er sein Leben gab, der fragt mich, was ich zu verschenken hab, an Zeit und Liebe, Geld und Kraft. Wie sonst wird Christ sein glaubhaft? Und er sagt, du bist dran. Fang endlich an, hey, das, was du liest, nun auch zu tun. Oh, 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 er sagt, du bist dran. Fang endlich an, hey, das, was du liest, nun auch zu tun. Wer Gottes Willen nur als Wort zitiert, dabei für andere keinen Finger rührt, er lebt ja nie, wie viel er wirklich kann. Ich muss kein Held, nicht mal ein Vorbild sein. Gott lädt die Starken und die Schwachen ein, an Wort und Tat, Herz und Hand, wirst du als Christ erkannt, denn er sagt, du bist dran. Nun auch zu tun. Oh, 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 er sagt, du bist dran. Fang endlich an, hey, das, was du liest, nun auch zu tun. Was mich am Helfen hindert, ist doch nur Eitelkeit, die mir die Chance mindert, Gott durch mich am Er sagt, du bist dran, fang endlich an, hey, das, was du liest, nun auch zu tun. Oh, 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 er sagt, du bist dran, fang endlich an, hey, das, was du liest, nun auch zu tun. An. Hey, das, was du liest, nun auch zu tun.
Ja, der Applaus ist ein bisschen verhalten. Ich kann das verstehen. Es ist so la 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 la. Und der Text ist aber echt unbequem. Ja, Ja, das ist vielleicht auch das Dilemma. Wir verbinden das Lied und das, was von Petrus kommt, zusammen mit dem, was wir aus der Lesung gehört haben, mit den Worten Jesu. Jesus erzählt da zwei Bilder, direkt zwei Geschichten nacheinander. Und das scheint ihm offenbar wichtig zu sein. Diese beiden Geschichten sind sehr eng miteinander verwandt. Da macht also einer eine längere Reise und er hat ein bisschen was zu verwalten, hat Geld, ein reicher Mann offenbar. Und Jesus malt seinen Jüngern und uns vor Augen, ihr seid diese Haushalter. Hört gut zu. Also dieser Mann vertraut während seiner Abwesenheit sein Vermögen drei Angestellten an und die sollen damit wirtschaften. Natürlich erwartet unser Mann, während er fort ist, dass seine Leute mit dem Anvertrauten profitabel umgehen. Er hat sein Vermögen in sie investiert. Wir haben jetzt heute 5% Inflation, manche sagen 7%. Jetzt wissen wir das, steht uns gut vor Augen. Also es ist am Ende weniger. Und das ist ja schlecht. Ne? Also dafür sind die ja, das ist ja deren Job, Verwalter zu sein. So, er ist unterwegs, Online-Banking gibt es noch nicht, Telefon auch nicht. Also erwartet er von seinen Angestellten, dass die vertrauensvoll umgehen mit dem, was er ihnen gibt. Dass sie so handeln, wie er selbst es tun würde, dass sie aus dem Vermögen die Möglichkeiten ziehen, die darin schlummern. Zwei seiner Angestellten gehen gut um mit dem Anvertrauten, erwirtschaften Profit. Und der dritte, scheint sich nicht zu kümmern um das Anliegen des Besitzers, als wäre es ihm nicht wichtig. Vielleicht ist er ängstlich, vielleicht ist er gleichgültig. Jedenfalls handelt er nicht, außer das zu vergraben. Und dann am Ende rechtfertigt er sich auch noch dafür und sagt, es ist ja gar nicht anders gegangen. Mein Verhalten ist angemessen, weil du bist ja so ein ungerechter Typ. Du tust gar nichts und erwartest von mir, dass ich da alles mache. Und nachher schimpfst du mit mir. Da dachte ich, vergrabe ich und das ist dann vielleicht auch besser. Im Ergebnis wird ihm alles entzogen und er wird für seine Faulheit und Ängstlichkeit bestraft. Man nimmt es ihm weg. Ja, wie sonst? So einen Verwalter kannst du nicht brauchen. Wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Du bist ungerecht, du bist scharf, du bist böse. Und genau so erfährt er dann den Herrn auch. Ja, du sagst, ich bin so. Kann ihn nicht ändern. Gleich im direkten Anschluss noch eine Erzählung. Ähnlich ausführlich, ähnliches Thema. Amen sagen reicht nicht. Das Weltgericht. Zwei Gruppen stehen vor ihrem Richter. Und das ist in der damaligen Zeit, in der Antike, der König. Der König spricht Recht. Der ist das Recht. Keine Gewaltenteilung oder sowas Modernes. Und der sagt nun, wie er über seine Menschen, seine Untertanen denkt, wie er ihr Tun und Lassen beurteilt. Manche haben das Richtige getan, andere nicht. Die einen haben sich ihren Mitmenschen liebevoll zugewandt und sie mit dem Nötigsten versorgt. Sie haben das Selbstverständliche getan. Hungrigen und durstigen Menschen haben sie zu essen und zu trinken gegeben. Fremde Menschen haben sie aufgenommen. Nackten Menschen haben sie Kleider besorgt, Kranke und Gefangene besucht. Und die Menschen, die das getan haben, bekommen einen neuen Namen. Gerechte. Ihr seid Gerechte. Ihr habt das, was euch anvertraut war, gerecht und gut verteilt. Ihr habt richtig gehandelt. Der König spricht es ihnen zu. Und dann wird deutlich, dass Jesus selbst derjenige ist, der hier auf dem Thron sitzt und spricht, indem er sagt, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Jesus identifiziert sich mit den bedürftigen Menschen. Und damit antwortet er auf die Überraschung der Angesprochenen. Wann haben wir denn so gehandelt, fragten sie. Das ist uns gar nicht bewusst, das ist uns gar nicht aufgefallen. Wann haben wir denn dich besucht? Wann haben wir dich gekleidet? Wann haben wir dir zu essen gegeben oder zu trinken? Wann haben wir dich beherbergt? Haben wir gar nicht gemerkt. Aber Jesus sagt, diese Haltung, sich den Menschen zuzuwenden, das ist das Selbstverständliche, das ist das Gute, das habt ihr mir getan. Und diese beiden Szenen sind nicht zufällig so zusammengestellt von den Verwaltern und die Szene vor dem Thron. Und ich glaube, dass die sprechen, diese beiden Texte, bis hinein in unsere heutige Zeit. Und auch dieses Wort aus dem 1. Petrusbrief, da heißt es kurz vorher, das Ende ist nahe. Nahe gekommen ist das Ende aller Dinge. Und wenn das Ende nahe kommt, dann nimmst du das Wesentliche in den Blick. Wir hatten am letzten Sonntag nach dem Gottesdienst einen kleinen Eklat. Einige von euch waren da. Es gab jemanden, der gesagt hat, jetzt können wir doch nicht einfach nach Hause gehen. Die Bilder aus Mariupol, die sitzen so tief in mir. Ich kann doch jetzt nicht einfach nach Hause gehen. Es muss noch gebetet werden. Das ist doch noch nicht fertig. War in der Form vielleicht nicht geschickt. Müssen wir jetzt nicht jeden Sonntag haben. Aber von der Sache kann ich es gut verstehen. Das ist doch jetzt, wir haben doch eine andere Zeitrechnung. Wir müssen doch einstehen, wir sind doch alle betroffen. Das kann doch jetzt nicht, ich kann doch jetzt nicht zurückgehen in meinen Alltag, in dieser Zeit, in der ich jetzt lebe. Und so sieht das Petrus auch. Eine Zeitenwende. Und das heißt für ihn, Liebe duldet keinen Aufschub. Die Not der Menschen schreit zum Himmel, jetzt, in diesem Moment. Jetzt muss gehandelt werden. Jetzt wenden wir uns den Mitmenschen zu und fragen danach, wie wir dienen können. Die Zeit drängt. Amen und los. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk zum Weiterschenken. Im 1. Petrusbrief wird es zunächst für die Gemeinde gefordert. Dient einander mit der Gabe, die euch geschenkt ist, innerhalb der Gemeinde. Und die Geschichten Jesu in Matthäus 25 weiten den Blick, ja, die Gemeinde, aber auch allen anderen Menschen. Gott zeigt sich in den Geringsten. Wer ihnen dient, dient Gott. Wer ihnen gnädig ist, der investiert die geschenkte Gnade. So erweisen wir uns als gute Haushalterinnen und Haushalter. Wenn wir die geschenkte Gnade für uns behalten, dann wird da nicht viel draus. Der andere Mensch hat ein Recht darauf, dass ich mich ihm zuwende. ihm diene mit meinen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Die Gnade Gottes soll weitergegeben, weitergeschenkt werden. Sie ist noch nicht beim Endverbraucher angekommen, wenn ich sie in mir aufgenommen habe. Das ist noch nicht das Ziel der Gnade. Kennt ihr den Begriff Wertschöpfungskette? Ich glaube, so ungefähr ist uns klar. Ja? Da ist Weizen, wächst irgendwo und dann wird das Korn zum Müller gebracht oder irgendwo anders hin, dann wird da Mehl draus und am Ende wird das Mehl gebacken und dann ist da lecker Brot und dann habe ich mein gutes Frühstück. Ja? Da wächst irgendein Kraut auf dem Feld und ich habe Frühstück. Und es wird immer wertvoller, Wertschöpfungskette. Das könntest du jetzt mit ganz vielen anderen Stoffen machen. Ja, und wenn in der Ukraine kein Weizen mehr wächst, merken wir, Brot wird teurer. Wertschöpfungskette ist irgendwo gestört. Die Gnade ist der Rohstoff. Die Gnade ist uns geschenkt. Die ist dann aber noch nicht fertig, wenn wir sie in unserem Herzen aufgenommen haben. Sondern die wird immer wertvoller, indem wir sie weitergeben. Die Gnade ist kein fertiges Produkt, sondern sie will Gestalt gewinnen in Taten und Worten an unserem Nächsten, an unserer Nächsten. Hände falten und zupacken. Das scheint die Logik der Bibel zu sein. Und dazu kommt, das Schöne ist, das scheint gar nicht anstrengend. Das wirkt wie von selbst in dieser Szene von Jesus. Wie, ich habe dir gedient? Habe ich gar nicht gemerkt. Was, dich habe ich besucht? Fällt mir gar nicht ein. Die sind alle ganz, ganz überrascht. Ich habe doch bloß da das gemacht, was doch jeder macht. Ist doch klar. Aber Jesus sagt, nee. Ich bin hungrig gewesen und du hast mich gespeist. Ich war einsam und du hast mich besucht. Und so weiter. Gericht. Urteil. Schuldspruch. All das gibt unserem Text einen großen Ernst. Wir können unsere Bestimmung verfehlen. Das scheint eine reale Gefahr zu sein. Schlechte Haushalterin, schlechter, peinlicher Repräsentant des Höchsten. Aber das ist nicht unsere Bestimmung. Das ist unlogisch. Das heißt, Geld verbuddeln und der Inflation überlassen. Das heißt, Gottes Güte verleugnen. Das macht man doch nicht. Das ist Leben unter dem eigenen Niveau. Das wäre schade. Wie können wir mit dem, was Gott uns schenkt, wie können wir damit anderen dienen? Vielleicht geht es weniger um die ganz riesengroßen Taten. Vielleicht geht es mehr um eine veränderte Haltung, eine Haltung der Liebe und eine Haltung der Hoffnung. Der Liebe, wir nehmen mehr und mehr wahr. Vielleicht kann dann sowas rauskommen, wie Daniel gesagt hat, ich habe mehr und mehr wahrgenommen und ich konnte gar nicht mehr, ich musste irgendwas tun. Das kommt dann, wenn man wahrnimmt. Und manchmal haben wir das so bei den Fürbitten hier, dass Menschen anfangen zu weinen. Und dann merkst du, oh, jetzt haben die aber ganz schön viel wahrgenommen. Und das verändert. Beten verändert uns. Wahrnehmen, sich verbinden mit den Ängsten, mit den Ärmsten, mit den Schwächsten. Das verändert uns. Das verändert unsere Haltung. Ich glaube, das verändert nicht in erster Linie den lieben Gott. Das verändert uns. Und das sollen wir. Beten heißt, sich der Veränderungskraft Gottes auszusetzen. Und Der Hoffnung, dass Gott regiert, dass die Liebe siegt, dass die Hoffnung immer stärker ist als der Hass und die Liebe immer stärker ist als der Hass. Die Liebe siegt immer dann, wenn wir Gott dienen, wenn Gott uns etwas schenkt und wir das weitergeben. Dann siegt die Liebe und dann siegt die Hoffnung. Vielleicht ist diese Gnadengabe der Hoffnung das, was wir und diese Welt jetzt ganz besonders brauchen. Damit eine Gabe, wo wir einander mit dienen sollen und dieser Welt, mit dieser Gnadengabe der Hoffnung. Amen.